BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Als die Bergwacht vor gut 100 Jahren gegründet worden ist, da haben sich die Mitglieder vor allem verstanden als Pflanzen- und Sittenwacht. Der Tourismus in den Alpen hat gerade angefangen und da war einiges zu beachten dann schon gleich. Die Bergrettung ist später dazu kommen und heute aber wichtiger denn je. Denn immer mehr Menschen strömen in die Berge und nicht wenige geraten in Not und müssen dann gerettet werden. Übrigens nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch in den Bayerischen Mittelgebirgen, in Franken und im Bayerischen Wald. Bei mir zu Gast heute Dr. Klaus Burger, besser bekannt als Nick Burger aus Bad Reichenhall und der Toni Vogt aus Greinau. Guten Morgen, grüß Gott euch.
Servus beieinander, bei meinem Lieblingssender.
Guten Morgen, grüß euch.
Ja, der Nick ist Regionalleiter und Einsatzleiter für Chiemgau und Bad Reichenhall. Und der Toni ist von der Bergwacht Greinau. Außerdem ist er beim Fachausschuss der Bergwacht Bayern für Ausbildung, Einsatz und Technik. Stimmt das so?
Ja, genau, das stimmt so.
Du bist auch Hubschrauberpilot, Fluglehrer?
Genau, im Nebenjob und eigentlich Automatisierungsingenieur im Hauptjob noch.
Wir reden gleich ein bisschen über eure Biografien, bevor wir dann noch dann schön eintauchen in die Welt der Bergwacht. War das Wochenende ruhig? Du bist in Bereitschaft gewesen, Nick?
Nein, das Wochenende war nicht ruhig. Wir hatten schon einige Einsätze. Gestern Abend zum Beispiel noch eine längere Suchaktion.
Ja, hätte man jetzt aber gedacht, bei dem Sauwetter geht doch kein Mensch raus. Das ist aber kein Kriterium, oder?
Das ist überhaupt kein Kriterium. Also mittlerweile ist es so, dass auch bei schlechtem Wetter viele Einsätze stattfinden. Und früher war es auch so, dass die Einsätze hauptsächlich während der Tageszeit gelaufen sind. Mittlerweile haben wir auch viele Nachteinsätze.
Wie die Einsätze ablaufen, was alles gemacht werden muss, wie man zur Bergwacht überhaupt kommt, was da die Voraussetzungen sind, das erfahren wir im Laufe der kommenden zwei spannende Stunden über eine wichtige ehrenamtliche Tätigkeit. Und meine Gäste kommen aus dem Berchtesgadener Land und aus dem Werdenfels. Toni Vogt aus Greinau, mittlerweile daheim in Murnau am Staffelsee. Und Dr. Klaus Burger, der Nick Burger aus Bad Reichenhall. Ihr seid ehrenamtlich bei der Bergwacht. Bei der Bergwacht ist alles ehrenamtlich. Nichtsdestoweniger muss sie finanziert werden. Darüber reden wir nachher auch noch. Nick, ich habe gelesen, du bist sozusagen in deinem anderen Leben ein Jurist, Amtsrichter oder Richter am Amtsgericht in Laufen. Erzähl ein bisschen, wie das zusammengeht, wie das gelaufen ist, dass der Nick so ein Alpinist wird, ein Bergwachtler und ein Richter.
Ja, ich bin in Bad Reichenhall aufgewachsen, in die Berge. Und da liegt es natürlich nahe, dass man schon in der Kindheit und in der Jugend auf den Berg geht. Man wächst in der Community auf, in der alpinen Community und ist natürlich da auch gefordert und möchte natürlich, das muss man auch sagen, ein paar Spuren hinterlassen. Das ist halt so in der Jugend, gell? Nein, ich lebe in Reichenhall. Ich war bei den Gebirgsjägern, ich war Zeitsoldat, habe dann Jura studiert in Regensburg und erfolgreich abgeschlossen. Bin dann ins Sozialministerium gegangen, war mal kurz in der Staatskanzlei ein paar Jahre und habe dann in die Justiz gewechselt, war Staatsanwalt, war Richter in verschiedensten Funktionen und zum Schluss war ich der Chef vom Gericht im Berchtesgadener Land, vom dortigen Amtsgericht und bin seit ganz kurzer Zeit in Pension.
Und nebenher, oder das kann man vielleicht gar nicht so sagen, nebenher, dazu ist eine große Leidenschaft und wo du Zeit verbringst, neben, sage jetzt mal, Frau und Familie und Kinder, sind es die Berge und die Bergwacht. Wie ist das da dazu gekommen?
Also ich bin natürlich sehr viel Bergstiegen und ich bin nicht einer, der jetzt mit 16 oder 18 Jahren zur Bergwacht gegangen ist, sondern ich habe sehr viel unternommen, sehr viele lässige Touren, war im Himalaya, in die Anden und habe ein paar größere lässige Touren, sage ich mal, unternommen.
Das sagt er so lässig. Ja, und, ich würde sagen, als Laie, das ist schon ganz knackig, aber gut.
Und mein Spätzle ist dann zur Bergwacht gegangen, wir sind umgezogen und mein Nachbar war bei der Bergwacht und dann ist es um mich geschehen. Und dann hat man mich gepackt und seitdem bin ich bei der Bergwacht aktiv. Ich habe eine Jugendgruppe geleitet, ich war Ausbilder, ich war Bereitschaftsleiter und jetzt bin ich Regionalleiter und Einsatzleiter und verschiedene Funktionen auch noch.
Um das gleich an dieser Stelle anzusprechen, die ganze Sache ist aber schon zeitintensiv. Also da muss man wirklich Herzblut mitbringen, dass man für diese Sache so einsteht und dafür steht und sich einsetzt.
Es ist im Ergebnis so, wir verlieren da nicht gern Worte drüber. Ja. Aber bei mir ist es so, weil ich natürlich auch organisatorisch eingebunden bin als Regionalleiter und in verschiedensten anderen Funktionen. Ich mache ja noch die Zentralausbildung der Einsatzleiter in Bayern. Also wenn ich jetzt so gefragt wäre, so 4 Stunden pro Tag nimmt die Bergwacht schon in Anspruch. Wenn man die Bereitschaften mit hinzuzählt und die Nachteinsätze und so weiter. Mhm.
Du warst jetzt am Wochenende, hast du mir im Vorgespräch erzählt, beziehungsweise wie wir telefoniert haben, in Bereitschaft. Wie lang geht es dann? Wie schaut so ein Dienst aus? Ihr habt ja Dienstpläne.
Wir müssen Dienstpläne haben, weil wir uns natürlich gegenüber dem Zweckverband verpflichtet haben, in Einsatz zu gehen, rund um die Uhr, 24/7, sagen wir. Und deswegen müssen wir Dienstpläne haben, insbesondere die Einsatzleiter und bestimmte aktive Kräfte müssen sofort abrufbar sein. Das ist unterschiedlich, also man kann sich eintragen, aber es wird so erwartet, dass man sich so einmal im Monat ein paar Tage einträgt. Und das nimmt schon einige Zeit in Anspruch. Natürlich, wenn man merkt, es sind größere Einsätze oder schwierigere Einsätze, vor allem untertags, dann versucht man natürlich immer auch dazu zu kommen, auch wenn man nicht am Dienstplan steht.
Der Kollege, der mit dir heute bei mir im Studio ist, ist der Toni Vog. Vog Junior aus Greinau, es gibt auch einen Senior. Und wenn ich jetzt auf deine Biografie ein bisschen schaue, Toni, die unterscheidet sich zudem vom Nick dadurch, weil er gerade angesprochen hat, er ist nicht mit 16 schon zur Bergwacht gegangen, sondern später dazu geführt. Als Alpinist war er natürlich schon lange unterwegs. Bei dir, beide seid ihr in den Berg daheim, da Bad Reichenhall, da Greinau, am Fuße der Zugspitz. Bei dir ist es aber, wenn man so sagen darf, eher der klassische Weg in die Bergwacht, oder?
Genau, also bei mir war es definitiv familiär bedingt. Der Papa ist jetzt heuer 44 Jahre bei der Bergwacht dabei. Für uns als Kinder war die Bergwacht immer ein Teil vom Leben. Da ist der Piepser gegangen, da ist der Papa in Einsatz rausgegangen. Wir haben zugeschaut oder sind an den Landeplatz gefahren. Und so hat sich das für mich und auch für meinen Bruder einfach ganz natürlich ergeben, dass wir mit 16 angefangen haben und als Anwärter in der Bereitschaft die Ausbildung angefangen haben.
Du bist heute für die Bergwacht auch als Flieger tätig? Habe ich das richtig gelesen?
Nein, also die Fliegerei, dieses Nebenjob Hubschrauberpilot oder Kindheitstraum Hubschrauberpilot, das hat sich durch die Bergwacht natürlich ein bisschen ergeben. Man war in die Einsätze dabei und hat gesagt, das ist ein ganz, ganz cooler Job, Pilot. Und habe dann nach dem Abi erst mein Studium gemacht, Elektrotechnik, habe dann gearbeitet als Automatisierungsingenieur und mir so das finanziert, die Ausbildung zum Hubschrauberpilot, um da weiterzukommen. Aber das hat mit der Bergwacht insofern nichts zu tun, weil wir keine eigenen Hubschrauber haben, sondern auf die Betreiber zurückgreifen, also in den ADAC, DRF, aber auf die staatlichen Betreiber, auch wie Polizei, Landespolizei, Bundeswehr und so weiter.
Du bist aber jetzt in deinem Job als Fluglehrer unterwegs.
Genau. Also ich arbeite immer nur als Automatisierungsingenieur hauptberuflich und bin nebenberuflich Berufspilot und Fluglehrer auf Hubschrauber.
Wer kann zu dir kommen? Kann ich jetzt einfach mal sagen, Toni, ich möchte einen Hubschrauber fliegen? Das ist ja alles eine teure Angelegenheit, ja, obendrein, oder nicht?
Auf alle Fälle. aber prinzipiell ja. Das ist, also wie man einen Führerschein auch macht, kann man sich für die Ausbildung anmelden und kann eine Privatpilotenlizenz oder Berufspilotenlizenz machen in der Flugschule. Man kann einen Schnupperflug machen, super Geschenkidee. Und das habe ich zum Beispiel auch damals zu meinem 18. Geschenk gekriegt von meinen Eltern, den Schnupperflug. Und das hat diesen Virus Hubschrauberfliegerei natürlich noch mal richtig festzementiert.
Sie hören Habe die Ehre auf BR Heimat, unser Vormittagsratsch. Und aus dem Berchtesgadenerland zu Gast der Nick Burger. Er ist Regionalleiter und Einsatzleiter für Chiemgau und Bad Reichenhall bei der Bergwacht Bayern. Außerdem bei mir im Studio Toni Vog, von der Bergwacht Grainau. Der ist außerdem Leiter des Fachausschusses der Bergwacht für Ausbildung, Einsatz und Technik. Ich habe versprochen, oder wir haben angekündigt, darüber reden wir gleich, aber jetzt haben wir, während die Musik gelaufen ist, gesagt, den wir zuerst einmal noch darlegen, dass die Bergwacht Bayern ja tatsächlich in ganz Bayern unterwegs ist. Und da, das kann der Nick Burger uns ein bisschen erklären, wie die Bergwacht Bayern aufgestellt ist.
Ja, die Bergwacht Bayern ist bayernweit aufgestellt, nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch in den Mittelgebirgen. Wir sind 7 Regionen, Rhön-Spessart, Fichtelgebirge, Bayerwald, Frankenjura und dann die hochalpinen Regionen, Allgäu, Hochland und Chiemgau. Ungefähr aktuell sind wir 109 Bereitschaften, das wechselt immer ein bisschen, und 89 Bergwacht-Rettungswachen. Und dann haben wir noch zusätzlich etwa so 300 Rettungsstützpunkte.
Das sagst du so, dahinter ist ja eine ganz stattliche Zahl, hätte ich sagen, oder?
Ja, dahinter stehen 3.500 aktive Einsatzkräfte, also Bergretterinnen und Bergretter, die wir natürlich brauchen, um unsere Aufgaben zu bewältigen. Wir sind 24/7 im Einsatz, also 365 Tage, 24 Stunden am Tag.
Die Bergwacht Bayern ist von der Organisation her, wie ist das strukturiert? Ist das ein Verein? Ich habe gelesen, ihr seid mit dem Roten Kreuz, in Anführungszeichen, verbandelt.
Ja, wir sind kein Verein, sondern wir sind eine Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes. Und das Bayerische Rote Kreuz, das ist eine Besonderheit. In Deutschland ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das ist nur in Bayern so. In anderen Bundesländern oder das Deutsche Rote Kreuz ist jeweils ein Verein. Wir sind also ein öffentlicher Rettungsdienst und eine Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes.
Was macht den Unterschied? Was wäre jetzt anders, wenn es ein Verein wäre? Oder?
Also der Unterschied ist im Ergebnis nicht groß, aber wir sind zum Beispiel in Bayern in einem eigenen Rettungsdienstgesetz gesetzlich verankert und dort sind uns auch unsere Aufgaben zugewiesen.
Zu den Aufgaben kommen wir gleich. Noch kurz zur Geschichte. Ich habe gelesen, beim Roten Kreuz seid ihr erst seit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher wart ihr mit dem Alpenverein zusammen. Das ging 1920 los.
Also es ist so, früher waren wir ja Sittenwacht, Naturschutz und Sittenwacht. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber man muss sagen, so nach dem Ersten Weltkrieg, nach den furchtbaren Kriegsereignissen, da herrschte, jetzt einmal schlapp gesagt, Chaos und Revolution und so ein bisschen der Verfall der Ordnung. Und das reichte auch in die Berge, in die Bergwelt hinein. Also man hat dann festgestellt, dass Touristen Hütten geplündert haben, Hütten beschädigt haben, Wege und Steige beschädigt haben und vor allem auch Alpenpflanzen gepflückt haben, die man nicht pflücken sollte, und vernichtet haben. Um diesen
Stichwort Edelweiß.
Genau. So, ja. Und um diesen Auswüchsen entgegenzuwirken, haben idealistisch veranlagte Personen sich zusammengeschlossen, eine Vereinigung gegründet mit dem Namen Bergwacht. Und deswegen war die Bergwacht zunächst eine Sittenwacht und eine Naturschutzwacht.
Interessanterweise, der Name hat sich ja so erhalten, Bergwacht, das heißt nicht Bergrettung, wie es im Österreichischen beispielsweise bezeichnet wird.
Genau, so ist es richtig, aber wir verstehen uns heutzutage natürlich als Bergrettung. Der Hauptschwerpunkt unserer Arbeit ist natürlich die Rettung.
Mhm. Wie ist die Geschichte weiter verlaufen?
Also bloß als kleine Anekdoten, die damaligen Bergwachtler, die haben halt aufgepasst, dass die Personen im Gebirge nicht zu übersichtliche Kleidung getragen haben, dass die Hüttenpolizeistunden eingehalten worden sind und dass die Schlafräume sauber getrennt worden waren oder sowas. Da gibt es ein paar ganz netten Schriftverkehr aus dieser Zeit. Na, die Bergrettung führten damals die alpinen Rettungsstellen des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins durch und die sind dann miteinander verschmolzen. Die Bergwachtler sind dann auch in erster Hilfe ausgebildet worden und haben immer mehr Rettungsdienst übernommen. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat damals die amerikanische Besatzungsmacht so entschieden, dass wir dem Roten Kreuz zugeordnet werden.
Und vorher war es immer im Verbund mit dem Alpenverein eben.
Ja. Mhm. Mhm. Und man muss nur dazu sagen, weil Sie das angesprochen haben, Körperschaft des öffentlichen Rechts, damit unterliegen wir natürlich auch der Rechtsaufsicht des Innenministeriums.
Mhm. Was heißt das dann konkret nochmal?
Ja, in Finanzhinsicht, das ist kein eingetragener Verein, der sich nach bürgerlich-rechtlichen Vorschriften rechtfertigen muss, sondern wir sind eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die natürlich auch staatlich zum Teil beaufsichtigt werden kann, vor allem was die Finanzmittelverwendung anbelangt und so weiter. Mhm.
Soweit zur Geschichte und die Entwicklung der Bergwacht und jetzt kommen wir dann tatsächlich zu dem, wie man Bergwachtler wird. Und da frage ich den Toni Vogt aus Greinau.
Ja, also grundsätzlich, was muss ein Bergwachtler oder was braucht ein Bergwachtler als Voraussetzung? Einfach mal Grundlagen, alpine Kenntnisse, vernünftiges Bewegen im alpinen Gelände. Klettererfahrung wichtig, Skifahren, Skitouren gehen, also einfach, dass man sich bewegen kann im sommerlichen wie winterlichen alpinen und unwegsamen Gelände, um es einmal kurz zusammenzufassen. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung, bevor man die Ausbildung beginnt. Und die kann man dann eben, wie es bei mir auch war, mit einem Mindestalter von 16 Jahren dann anfangen, die Ausbildung.
Wo frage ich an für die Ausbildung? Gehe ich zu meinem örtlichen Bergwachtler, den ich vielleicht kenne, oder schaue ich auf der Homepage, wo muss ich hin? Gibt als Zentralstelle, wie läuft das?
Also der Nick hat es ja schon angesprochen, wir sind in Bereitschaften organisiert, also einfach vor Ort organisiert. Das heißt, am besten die nächstgelegene Bereitschaft suchen. Auf der Internetseite sind die alle dargestellt, mit Kontaktdaten auch. Da mal E-Mail hinschreiben, anrufen oder wenn man jemanden kennt, einfach mal vorbeischauen. Und dann kann man darüber reden, wie das Ganze dann weiter abläuft und kann sich da mal vorstellen. Und in der Bereitschaft geht es dann eben weiter. Es fängt an mit dem Papierkram vor der Anmeldung, der gehört natürlich auch dazu. Und dann steigt man in die Ausbildung mit ein, die bei uns zum großen Teil auch noch von ehrenamtlichen Ausbildern vor Ort in der Bereitschaft geleistet werden, die da die Ausbildung durchführen.
Wie schaut das konkret aus? Wo gehe ich dann hin? An einer Kletterwand oder was? Was passiert dann alles?
Also das Übungsgelände suchen sich natürlich die Ausbilder aus, je nachdem, was die Bereitschaft so für Gelände hat. Aber grundsätzlich kann man sagen, wir haben die Säulen Bergrettung Sommer und Bergrettung Winter. Wir haben die Säulen Luftrettung, haben wir vorher schon angesprochen, mit Bad Tölz, Säule Notfallmedizin und den Bereich Naturschutz. Also diese fünf großen Bereiche kehren bei uns zur Ausbildung mit dazu, rettungstechnisch. Als allererstes geht es aber los mit Basisausbildung Bergsteigen, Sommer wie Winter. Das heißt, die Ausbilder gehen mit den Leuten zum Klettern, gehen mit den Leuten auf Skitouren, verfeinern da die Technik, also Sicherungstechnik, Abseilen, Knotenkunde, Wetterkunde, im Winter die Risikobeurteilung, was Lawinen angeht, das Suchen von Verschütteten mit dem Lawinenpiepser. Und schließt dann diese Basisausbildung mit zwei Eignungstests auf der Regionalebene ab. Das heißt, mit den Eignungstests hat dann der Anwärter oder die Anwärterin nachgewiesen, dass sie sich selbstständig im alpinen Gelände sicher bewegen können. Und dann geht es weiter eben in die Bergrettungsausbildung. Das heißt eben Sommer, Winter in die Bereitschaften. Im Allgäu, die machen es nur ein bisschen anders. Die machen das mit Kurse, also wirklich so ein Sommerkurs und ein Winterkurs eine ganze Woche. Also die haben das ein bisschen anders organisiert, ist aber auch eine ganz coole Geschichte. Und da geht man dann wirklich auf die Rettungsmethoden, wo man so anwendet bei uns. Der Teil Luftrettung, die Grundausbildung Luftrettung, die findet dann in Bad Tölz im Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung statt. Das heißt, kann man sich vorstellen, eine Halle, da ist an einem Kran oder mittlerweile an zwei Kräne, sind zwei Hubschrauberzellen aufgehängt.
Wir haben das Video angeschaut, beeindruckende Sache, große Halle mit diesen Hubschraubermodellen, die ja in 1:1 da sind.
Genau, und da können dann die Anwärter einfach in einer sicheren Umgebung das wirklich üben, die Handgriffe, die Handzeichen, die ganzen Rettungsverfahren, die man im Hubschrauber so hat. Und müssen dann auch am Ende des Tages schon mal eine Teilprüfung über den Bereich ablegen. Den Naturschutz haben wir gerade schon abgesprochen, der gehört immer noch mit dazu zu uns. Also der Nick hat es ja gerade verzeiht, in der DNA der Bergwacht steckt auch der Naturschutz noch mit drin. Man nutzt diesen Bereich Naturschutz aber auch speziell für so Sachen wie Dienstgebietskenntnis oder Kartenkunde, Wetterkunde, weil wir sagen, okay, das sind ja auch so Aspekte, die wir für die Einsätze auch brauchen. Wie orientiere ich mich im Gelände und was macht denn das Wetter so, wenn wir da draußen unterwegs sind? Und dann kommt noch eben die Säule Notfallmedizin. Das ist ein 80-stündiger Kurs, die Grundausbildung Notfallmedizin, wo man auch die verschiedensten Disziplinen medizinisch erlernt und da auch solides Grundwissen hat. Und aus diesem ganzen Bereich oder nach Abschluss von dieser Bergrettungsausbildung muss man nochmal in zwei Prüfungen, Sommer wie Winter, dieses Wissen nachweisen in der Region. Die Prüfung Luftrettung habe ich schon angeredet und so ein Prüfungstag Naturschutz. Also eine sehr umfangreiche Geschichte, aber dann hat man wirklich eine solide Basis, um dann nach der Prüfung als eigenverantwortlicher Retter draußen unterwegs zu sein.
Mhm. Nochmal zum Start für die Voraussetzungen. Wenn ich jetzt mit meiner Mitte 50 zu euch, wenn ich jetzt idealistischerweise die Idee hätte, ich will da auch mitwirken, ihr könntet mich aber nicht wirklich brauchen. Kurzsichtig, starke Kurzsichtigkeit und was muss ich mitbringen an Voraussetzungen, dass ihr mich überhaupt nehmt? Der Nick hat es mir im Vorgespräch schon gesagt, es fallen ja auch Leute durch. Also ihr habt ja Bedingungen, dass man überhaupt dahin darf.
Also bevor man anfängt, steht so eine medizinische Untersuchung von einem Arbeitsmediziner an. Und der legt es fest. Da hat man im Prinzip einen ähnlichen Katalog wie bei der Feuerwehr, wo halt prüft wird einfach die körperliche Leistungsfähigkeit, wo diverse Geschichten vom Impfstatus wegprüft werden, neurologische Sachen, also einfach so ein vernünftiges Grundgerüst. Also das heißt nicht, also anders wie zum Beispiel beim Führerschein oder beim Flugschein, Kurzsichtigkeit ist erst einmal jetzt kein Problem zum Beispiel. Aber einfach, ob man körperlich Leistungsfähigkeit ist fürs Arbeiten in der Höhe oder ja, Arbeiten in der Höhe im Prinzip und draußen. Das wird da geprüft. Und erst wenn der Mediziner das bestätigt, darf man die Leute natürlich auch in der Ausbildung mit rausnehmen.
Dann kann ich loslegen, wie es gerade schon ein bisschen beschrieben wurde.
Aber wir haben kein Maximalalter. Also dadurch, dass wir ehrenamtlich sind, es ist eine Gemeinschaft. Die Gemeinschaft muss leben. Und jeder, der wo sich engagieren muss, ist da wirklich herzlichst willkommen bei uns. Es macht da Spaß und man findet Gleichgesinnte. Das ist gerade das, was die Bergwacht auch ausmacht.
Was sind denn die Aufgaben von der Bergwacht? Wie ich auf der Homepage mich bei euch getummelt habe, Nick, war ich erstaunt, was alles da mit reinfällt.
Ja, die Aufgaben sind vielfältig, aber ich möchte nur einen Satz zum Toni dazu sagen, der gerade die Anforderungen an die Ausbildung geschildert hat. Das klingt vielleicht ein bisschen abschreckend, aber es ist einfach sehr wichtig, weil der Bergretter ist ja im Grunde genommen dann im Gelände eigenverantwortlich unterwegs. Natürlich hat der Einsatzleiter die Gesamtverantwortung für den Einsatz und für die Einsatzkräfte und muss auch, da können wir vielleicht auch mal kurz sprechen, den Einsatz unterbrechen, wenn die Retter in Lebensgefahr kommen. Aber grundsätzlich ist der Bergretter eigenverantwortlich im Gelände unterwegs und deswegen muss er natürlich auch sehr gut ausgebildet sein.
Ja. Genau, das haben wir gerade während die Musik gelaufen ist, noch ein bisschen verheugartet sozusagen, dass der Bergwachtler ja viel können muss, weil er eben allein auf sich gestellt ist dann in vielen Fällen.
Genau, zum Beispiel, wenn das Wetter in der Weizmann-Ostwand umschlägt und er nicht mehr vom Hubschrauber geholt werden kann, dann muss er eigenständig aus der Wand aussteigen oder absteigen können. Mhm. Das ist einfach, sagen wir, einfach als Beispiel gesagt. Die Aufgaben der Bergwacht sind sehr vielfältig. Wir sind der Rettungsdienst im Gebirge und unwegsamen Gelände für Erkrankte, so steht es im Gesetz, für erkrankte Personen, für verletzte Personen und für hilflose Personen. Hilflos heißt natürlich auch, dass wir für Vermisstensuchen zuständig sind, für Vermisstensuchen, die sich oft über Tage und Wochen hinziehen, bis hin zur Totenbergung auch dann im Auftrag der Bayerischen Polizei. Wir sind in der Pistenrettung tätig, wir haben über 100 Skigebiete in Bayern. Zusammen mit der Stiftung Sicherheit im Skisport betreuen wir die Skigebiete. Wir retten aus Canyons, Höhlen, wir haben eigene Höhlenrettungstruppen, wir retten aus Seilbahnen, wie kürzlich in Bergen. Es hat ja auch bayernweit Schlagzeilen verursacht. Wir haben Lawinen- und Suchhundestaffeln, wir haben Technikteams mit Drohnen. Die Drohnen sind ausgestattet mit Wärmebildkameras, mit Ausleuchtungstechnik. Wir haben eigene Satellitenverbindungen, wenn Funklöcher kommen. Wir haben ein starkes Team zur Krisenintervention vor Ort, wenn wir sehr schwere Unfälle haben, auch mit tödlichem Ausgang.
Was heißt Krisenintervention?
Die Leute müssen ja betreut werden. Also wenn sie jetzt einen schweren Unfall am Berg haben, bei dem jemand abgestürzt ist und es sind Begleiter, Tourenbegleiter noch auch vor Ort, dann sind die natürlich auch in einer psychischen Ausnahmesituation. Und da haben wir speziell geschulte Leute, die sich dann um diese Personen auch kümmern. Wir sind im Katastrophenschutz tätig, das ist auch ein großer Bereich von uns. Hochwasser, Schneekatastrophe, Einstürze, zum Beispiel im Eishalleneinsturz in Bad Reichenhall 2006, Waldbrand. Die Georisiken nehmen immer mehr zu und wird immer ein wichtigeres Feld, weshalb wir unsere Zentrale in Tölz auch, das kann man wohl vorwegnehmen, auch zum Bayerischen Zentrum für alpine Sicherheit, zum bestehenden Bergwachtzentrum ausbauen wollen. Und zuletzt haben wir natürlich die Aufgabe, auch die Natur zu bewahren und die Natur zu schützen. Wobei man sagen muss, der Rettungsdienst fordert uns momentan schon gewaltig.
Mhm. So wie ich eingangs gesagt habe, Leben retten und die Natur bewahren als Leitspruch der Bayerischen Bergwacht, das stimmt nach wie vor in beiden Teilen. Aber natürlich der Schwerpunkt liegt bei der Rettung, muss man schon sagen.
Genau. Mhm.
Jetzt, was du gerade geschildert hast, diese ganzen Aufgaben, da ist natürlich jeder Aufgabenbereich für sich, würde ich sagen, unseren Rat fast sprengen, weil man über jeden Aufgabenbereich so viel sagen kann und wenn man das sich schildern lässt, was da passiert. Aber darum sind wir da, ein paar Sachen greifen wir raus. Was sind jetzt Tätigkeiten, wenn ich den Toni Vogt frage, die dich in deiner Bergwachtzeit bisher schwerpunktmäßig so beschäftigt haben?
Also wir haben in Greina als Dienstgebiet das Höllental mit der Zugspitze. Das heißt, wir haben da einen relativ hohen Anteil wirklich schwere alpine Einsätze, wo man sagt, ja, beim schönen Wetter kann man es mit dem Hubschrauber machen, aber es geht genauso schnell, dass also ein Einsatz, der mit dem Hubschrauber in 30 Minuten vorbei war, ein Einsatz von 7-8 Stunden wird. Haben die Kameraden gestern erst gehabt, Alarmierung um 3:30 und vorbei war es dann auf die Nacht um 10, weil der Hubschrauberweg am starken Wind die nicht mehr abholen hat können. Also nur die zwei Betroffenen, aber unsere Leute sind dann zu Fuß abgestiegen. Also man sieht, dass im Alltag bei uns alles mit dabei ist, von dem Radlsturz auf der Vorstraße bis zum schwersten alpinen Einsatz sind wir da sehr bandbreitig aufgestellt. Aber halt auch, jede Bereitschaft hat so ihre eigenen Geschichten. Also wir haben vielleicht im Hochgebirge solche Einsätze, aber die Leute dann im Mittelgebirge, die Bergwachten im Mittelgebirge, die haben wieder ganz andere Herausforderungen. Die sind irgendwo im Hintergrund Landrettungsdienst mit dabei, weil einfach da auch der Landrettungsdienst schwächer aufgestellt ist. Die haben gerade im Bayerwald sehr große Vermisstensuchen. Also wir haben auch so durch die Regionalität und durch die Bereitschaften ein brutales Spektrum und auch wirklich jede Bereitschaft ihre eigenen Spezialitäten. Und das macht es einfach auch spannend. Aber auch schwierig für unsere Ausbildung. Wie definieren wir die Ausbildung, um dem allem gerecht zu werden? Also es geht nicht nur zentral. Wir brauchen auch wirklich eine gute Ausbildung in die Bereitschaften vor Ort.
Da sind wir nochmal bei dem, was mich überrascht hat, eben nachdem ich mich versucht habe, da ein bisschen vorzubereiten und eure Tätigkeit zu erspüren, zu begreifen, dass es bayernweit ja stattfindet, was ich sehr spannend finde, weil wie mir eben nicht klar war, ihr habt es vorhin ja schon geschildert, wie Fichtelgebirge oder Rhön, auch da gibt es eine Bergwacht und jetzt Bayerischer Wald, der Mensch, der aus dem alpinen Raum kommt, das erschließt sich vielleicht noch ein bisschen, aber ich habe jetzt, muss ich zugeben, an den Bayerischen Norden aus meiner Sicht gar nicht gedacht.
Ja, also gesagt, das ist, muss ich sagen, ist mir selber auch ab und zu so gegangen, seitdem ich jetzt auf der Landesebene tätig bin von der Bergwacht und da wirklich auch mehr Kontakt zum Norden auch habe, wird mir auch klar, was die für andere Herausforderungen haben. Und das haben wir eben als Bergwacht Bayern auch gefragt, dass wir wirklich für jeden Bereich, für jede Region Lösungen finden, um die von der Region spezifischen Anforderungen abzudecken.
Also eben, wenn ich das gerade gehört habe, Rettung aus Canyons, Höhlen und Seilbahnen, das denkt man vom Bergwachtler, wie der Name schon sagt, erst einmal nicht.
Also es ist bandbreitig, es ist echt interessant, was man bei uns alles machen kann, wo man sich hier spezialisieren kann. Aber muss ich sagen, diese Zusatzaufgaben oder Sonderaufgaben haben wir immer auch den Hintergrund gehabt, so wie bei der Seilbahn, die Bergung aus der Seilbahn, das ist einmal das eine. Aber ich muss ja dann die Leute, sobald sie aus der Gondel raus sind, unten auch wegbringen. Und so kommt man dann wieder in unser originäres Einsatzgebiet vor der Bergwacht, dass ich sage, okay, sobald ich die Leute aus der Gondel habe, stehen da vielleicht Leute, die wo bloß zum in Liege, Sonnenliege rauffahren würden zum Healing und stehen jetzt auf einmal im Gelände in Turnschuhe und wir müssen die rausbringen. Also da ergeben sich halt auch die Herausforderungen, dass wir sagen, ja, es ist vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar, dass wir Seilbahn machen, aber wenn man es dann so im gesamten Konzept betrachtet, macht es durchaus Sinn, dass wir das mitmachen, weil dann unsere Kernkompetenz auch wieder nötig ist dazu.
Weil du das gerade ansprichst und ich euer Video gesehen habe vom ZSA, Zentrum für, wie heißt es nochmal, Zentrum für
Sicherheit und Ausbildung.
In Bad Tölz, da reden wir gleich nochmal drüber. Aus dem Berchtesgadener Land da ist der Nick Burger, Regionalleiter und Einsatzleiter aus dem Chiemgau und Bad Reichenhall. Und aus dem Werdenfels, aus Greinau, von der Bergwacht Greinau, ist da im Studio der Toni Vogt. Toni, du hast gerade schon angesprochen, die Aufgaben der Bergwacht, beispielsweise Rettung aus einem Canyon, aus einer Höhle oder aus einer Seilbahn. Das muss trainiert werden, das muss man üben, das muss man können. Und dass das gelingt, da habt ihr eine beeindruckende Halle in eurer Bergwachtzentrale in Bad Tölz.
Genau, in Bad Tölz haben wir neben der Geschäftsstelle der Bergwacht Bayern auch das Bergwachtzentrum für Sicherheit und Ausbildung. Hat mittlerweile eine 15-jährige Geschichte, ist 2008 gebaut worden. Erst einmal als Trainingshalle für die Luftrettung. Das heißt, wir haben an einem Kran eine Hubschrauberzelle, können da die Luftrettungsverfahren trainieren und hat dann damals einfach eine Möglichkeit gehabt, auch wetterunabhängig Hubschrauberübungen durchzuführen, wenn einmal wegen Wetter oder so die Realflugübungen ausgefallen sind. Und so über die letzten Jahre hat sich das brutal entwickelt. Man ist mit dazu gekommen, eben, dass man da künstliche Höhle drin hat. Im Sommer haben wir ein Wasserbecken drin, wo die Canyon-Leute trainieren können, die Wasserwacht trainieren kann. Wir haben einen Prüfstand für Material mittlerweile mit drin. Wir haben die Seilbahn mit drin, wo man Luftrettung an der Seilbahn trainieren kann, aber auch bodengebunden trainieren kann. Und seit ein paar Jahren jetzt ist das Zentrum auch unter dem Namen Bayerisches Hubschrauber-Simulationszentrum bekannt, weil das mittlerweile vom Innenministerium auch mitgefördert wird und eigentlich für alle bayerischen Nutzer zur Verfügung steht. Also für uns die Bergwacht, für die Wasserwacht, für die Polizei mit den Sondereinsatzkräften, für die Feuerwehren. Also da ist wirklich alles, was Rang und Namen hat in der Rettung, ist damit vertreten. Und selbst international, sei es eine Erz Herr Matt aus der Schweiz, sei es vom Norden drum gibt es dieses Havariekommando, die irgendwo in der Nord- und Ostsee was machen. Also es ist hochspannend, was da drüben alles passiert.
Mhm. Also muss man sich vorstellen, vielleicht tatsächlich muss man die Leute mal ein bisschen animieren, das auf der Homepage bei euch anzuschauen. Da gibt es ein Video dazu von dieser Halle. Es ist alles 1:1 da. Man sieht, wie die Leute am Hubschrauber baumeln. Der Hubschrauber, ihr simuliert auch den, wie heißt es, den Wind, den
Downwash. Genau, den Downwash. Also eben die Halle ist 12 Meter hoch, das heißt, wenn man an dem Haken dann einmal hängt und aus der Zelle aussteigt, ist das durchaus eine Höhe, wo man schon also Respekt hat.
Aus dem Hubschrauber praktisch aussteigt.
Genau, genau. Und dann haben wir haben den Ton drin, wo man entsprechend laut machen kann von der Maschine, also den Hubschrauber-Sound. Wir haben einen Ventilator, der den Downwash, also den Abwind vom Rotor simuliert. Man kann abends trainieren, im Dunkeln trainieren. Man kann die Maschine einfach mal wackeln lassen. Also man kann alle Verfahren trainieren, vom Anwärter, der es das erste Mal macht, bis zum ganz erfahrenen Bergwachtler, wo man sagt, okay, und jetzt trainieren wir mal ein bisschen was Schärferes und hat trotzdem die Möglichkeit, dass das gefahrlos passiert. Und wenn was nicht läuft, friert man die Situation einfach ein. Also einfach eine Übungsmöglichkeit, die man so mit der echten Maschine nicht hat.
Ja, mit echten Maschinen, ja, da lässt sich ja nichts anhalten. Und trotzdem ist es natürlich eine ganz happige, knackige Angelegenheit. Mir hat das Wort fasziniert. Wie heißt das nochmal? Downwash. Was passiert da am Hubschrauber?
Genau, der Hubschrauber in der Drehrichtung vom Rotor entwickelt sich ja Abwind. Also jeder, der einen Hubschrauber schon mal gesehen hat, weiß, dass der Wind macht. Und wenn man den Wind sehen würde, dann wäre der wie eine Spiralform nach unten. Also ein Rotor, der links rumdreht, macht einen links spiralförmig gedrehten Abwind. Und für uns als Retter, die man an der Winde hängen, führt das dazu, dass wir uns am Windenhaken zum Drehen anfangen. Nur schlimmer ist es bei einem liegenden Patienten in unserem Luftrettungssack, weil der einfach eine Angriffsfläche bietet, der liegt ja horizontal drin und der dreht sich dann nur schneller. Und Dazu gibt es ein Ruder, mit dem man das bremsen kann, aber auch das muss natürlich geübt werden.
Was heißt Ruder?
Also am Fußende vom Bergesack ist eine Fläche, eine genähte Fläche mit einem kleinen Hebel drauf. Und die lenkt diesen Downwash ab. Und dann kann der Retter, wo an der Winde mit dabei hängt, diesen Downwash so ablenken, dass die Drehung zum Stillstand kommt. Oder dass man das Drehen überhaupt verhindert.
Für mich als Laien gehört so eine Hubschrauberrettung zum Spektakulärsten. Ist das so, ist das für euch, die in der Materie drin sind, auch so, dass das eine sehr anspruchsvolle Sache ist? Oder ist das nur, weil es jetzt in Anführungszeichen nur, weil es halt sowas hermacht? Lärm und Wind und alles und in der Luft.
Genau, also die Einflüsse außenrum, wie du sagst, es ist laut, es hat Wind, man hängt irgendwo an der Maschine dran. Man hat die Kommunikation mit der Besatzung. Also das ist das, was es schwieriger macht. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, die Arbeit am Boden ist nicht wirklich einfacher. Also da geht es dann schon spektakulär weiter. Also mit der entsprechenden Erfahrung ist jetzt die Luftrettung durchaus sinnvoll zu machen oder auch jetzt nicht übermäßig gefährlich. Aber man muss halt einfach sagen, dass auch am Boden mir sehr spektakuläre Sachen machen. Leider ist der Hubschrauber halt sehr oft im Fokus, weil man sieht. Und einige schwierigere Einsätze, die werden einfach gar nicht sichtbar, weil wenn wir beim schlechten Wetter in der Nacht unterwegs sind, sieht es halt keiner. Und wenn der Hubschrauber über einen Ort fliegt, weiß es sofort jeder.
Über eure Einsätze, wie die ablaufen, reden wir in der nächsten Stunde. Und dass nicht nur der Hubschrauber spektakulär ist und was die Bergwacht alles leistet, ehrenamtlich leistet, das erfahren wir in der nächsten Stunde vom Nick Burger und vom Toni Fock. Freut mich, dass ihr da seid. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Als die Bergwacht Bayern vor gut 100 Jahren gegründet worden ist, da haben sich die Mitglieder verstanden, vor allem als Pflanzen- und Sittenwacht. Der Tourismus in den Alpen hat damals ja gerade so angefangen und die Bergrettung ist aber dann dazugekommen und heute wichtiger denn je. Immer mehr Menschen strömen in die Berge und nicht wenige geraten in Not und müssen dann gerettet werden. Übrigens nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch in den Bayerischen Mittelgebirgen, in Franken und im Bayerischen Wald. Bei mir zu Gast heute der Klaus Burger, der Nick Burger und der Toni Fock. Sie wollen die Arbeit und die Ausbildung der ehrenamtlichen Bergretter bei uns vorstellen. Wir haben ja schon einiges darüber gehört. Nochmal ein herzliches Grüß Gott, Nick und Toni.
Servus, grüß euch.
Servus, Benund.
Ja, um das nochmal kurz ins Bewusstsein zu rufen, wie viele Bergretterinnen und Bergretter gibt es in Bayern?
3.500 etwa. 3.000? Aktive Kräfte.
Also Bayerische Alpen, Mittelgebirge, Höhlen sind eure Aufgabengebiete. Und wir haben aber auch noch gehört, noch dabei ist der Katastrophenschutz, Umweltarbeit, Naturarbeit und das 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Vorhin hat uns der Toni ein bisschen einen Einblick gewährt in die Ausbildungsarbeit im Zentrum in Bad Tölz. Und wie so ein Einsatz abläuft konkret, das erfahren wir in dieser Stunde und noch einiges mehr. Aus dem Berchtesgadenerland, aus Bad Reichenhall, kommt der Nick Burger und aus Greinau im Werdenfels kommt der Toni Fock. Beide Einsatzleiter bei der Bergwacht. Nick, wenn jetzt ein Einsatz beginnt, wie beginnt er? Ich habe gelesen, ihr habt an die 8.500 Rettungseinsätze gehabt. Was ist die Kette? Klingelt der Telefon? Piepst der Piepser? Oder wie geht es los, dass ihr ausrückt?
Genau, also der Verletzte oder dritte Personen setzen einen Notruf ab. Das ist der 112, der gilt europaweit. Wir haben so einen Funkmeldeempfänger.
Hast du dabei, das ist ein kleines
Gerät. Genau, das ist ein kleines Gerät, Kästle. Das hat man immer dabei als bestellter Einsatzleiter. Und die Leitstelle, der Notruf schlägt auf der Leitstelle ein, auf der integrierten Leitstelle. Und die Leitstelle alarmiert dann den Einsatzleiter Bergwacht über dieses Funkmeldegerät.
Achso, nochmal für mich, die integrierte Leitstelle, das sind die Zentralen, dir dann sagen, wer ausrücken muss. Weil wenn ich die 112 ruft und ich bin auf der Autobahn und habe da einen Unfall oder irgendwas, dann passiert da was anderes.
Ja, es gibt eine Alarmierungsbekanntmachung. Die wissen genau, was sie tun und wen sie alarmieren müssen. Mhm. Und im Gebirge und im unwegsamen Gelände wird natürlich das Modul Einsatzleiter Bergwacht alarmiert. Mhm. Also es ist so, man kriegt dann in der Regel knappe Meldung von der Leitstelle, Beispiel abgestürzter Bergsteiger im Klettersteig, laufende Reanimation im Allgartensteig, Lawine im Ovental, vermutlich zwei Verschüttete, dann meistens noch weiblich, männlich, wie viele Jahre. Manchmal kommt dann dazu noch Person, psychischer Ausnahmezustand nicht ausgeschlossen, dass man weiß, mit wem man zu tun hat. Und da müssen wir in Aktion treten und den Einsatz eigenständig aufbauen.
Also das ist ja tatsächlich, wenn ich das jetzt so höre, die knappe Meldung.
Ja, die Leitstellen versuchen natürlich, qualifizierte Notrufabfrage zu machen, aber es ist nicht immer möglich in der Kürze der Zeit.
Ja, weil die Leute, die anrufen, natürlich irgendwie im Stress sind.
Und es geht ja darum, dann das schnellstmöglich das geeignete Rettungsmittel zum Einsatz zu bringen. Also Leitstelle kann dann nicht 10 Minuten telefonieren bei einer laufenden Reanimationsmeldung. Ist auch klar. Wie bauen wir den Einsatz auf? Welche Herausforderungen müssen wir bewältigen? Wir nehmen Verbindung auf mit dem Melder. In der Regel haben wir schon Telefonnummern. Wir rufen den zurück und stellen die Lage fest. Also welche Verletzungen hat er? Wie weit ist er gefallen? Wenn er gefallen ist, so ab 3 Meter ist bei uns auch die Notarztindikation, auch eine Schockraumindikation dann in Folge. Wir schauen, ob er Lähmungserscheinungen hat, ob die Atmung funktioniert, ob er absturzgefährdet ist, welchen Standort er hat, ob man mit dem Hubschrauber hinfliegen kann, ob eine Luftrettung möglich ist. Und dann gilt es natürlich für uns, schnellstmöglich das geeignete Rettungsmittel in Einsatz zu bringen. So steht es auch im Gesetz, so wird es von uns gefordert. Für uns ganz wichtig sind die zwei Weichenstellungen. Das ist zum einen ist eine Notarztindikation. Braucht man einen Notarzt? Entweder einen Notarzt im Hubschrauber oder einen Landrettungsnotarzt oder einen Bergwachtnotarzt. Wir haben eigene Bergwachtnotärzte. Und soll ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, weil das einfach ein enormer medizinischer Zeitvorteil ist oder weil der Mann oder die Person oder die Frau absturzgefährdet ist. Und dann gilt es natürlich, die Kräfte zu alarmieren, die Kräfte zu ordnen, Abschnittsleiter einzuteilen. Du machst jetzt den Abschnittsleiter Hubschrauberlandeplatz und fährst gleich raus. Du machst den Abschnittsleiter Berg, du führst die und die Gruppe am Berg. Und du bist für die Logistik zuständig und vergesst bloß nicht, die Sachen mitzunehmen. Aber das wissen die Leute in der Regel selber, die ausgebildeten Kräfte, dass die Bohrmaschinen mitnehmen, Tragen mitnehmen, Seile mitnehmen für Seilversicherungen. Man definiert einen Bereitstellungsraum für größere Einsätze, wo sich dann die Kräfte sammeln können. Bestimmt Zwischenlandeplätze und bespricht dann gegebenenfalls am Zwischenlandeplatz die Einsatztaktik mit der Crew und mit dem Piloten.
Wenn du das so erzählst, wie viele Leute werden da aktiviert? Wie viele Bergretterinnen und Retter werden da losgeschickt?
Also bei uns das hängt ganz von der Lage ab. Und unsere Einsatzkräfte bekommen ja das Meldebild mitgeteilt. Das läuft auch mittlerweile sekundär übers Handy, wobei das primäre Alarmierungsmittel nach wie vor der Funkmeldeempfänger ist. Unsere Einsatzkräfte sehen schon, wenn...
Das ist das nochmal für mich, das kleine
Kästle. Genau, das kleine Kästle, ja. Und unsere Einsatzkräfte sehen ja am Meldebild, ob eine größere Lage ist, und kommen dann eigenverantwortlich dann in größerer Anzahl hinzu oder nicht. Wenn ich einen Radlsturz auf dem Forstweg habe, wo schon auch der Landrettungsdienst alarmiert ist, weil er da selbst hinfahren kann, der Landrettungsnotarzt, dann brauche ich natürlich nicht so viele Einsatzkräfte. Das sehen unsere Leute auch. Aber wenn ich natürlich einen Absturz im Klettersteig habe und Seilgeländer bauen muss, dass sie überhaupt hinkommen, kein Flugwetter ist oder sowas, Vermissten suchen oder sowas, dann kommen die Einsatzkräfte auch selbstständig. Also man kann es nicht immer genau sagen, wie viele Einsatzkräfte für jeden Einsatz notwendig sind. Ein Einsatz entwickelt sich auch, wir leben in der Lage ständig und die Lagen können sich natürlich auch dramatisch entwickeln, wie es der Toni schon angesprochen hat. Gestern an der Zugspitze, Hubschrauber fliegt hin und plötzlich kann er nicht mehr weiterarbeiten, weil es zu bockig ist, weil es einfach vom Fliegerischen nicht mehr verantwortbar ist. luftgebunden zu retten und die Einsatzgeräte zurückzubringen. Das entwickelt sich natürlich dann zu einem größeren Ereignis. Mhm. Man muss natürlich sagen, dass wir besondere Herausforderungen in der Bergrettung haben gegenüber dem Landrettungsdienst. Das ist jetzt nicht despektierlich. Wir haben teilweise unklare Meldebilder. Wir wissen nicht genau, was vor sich geht. Wir haben eine fordernde Lokalisation. Also wir wissen nicht immer, der ist genau da und da und haben die GPS-Daten, wo sich der empfindet. Wir müssen auf Suchen.
Lokalisation.
Wir haben diffuse Gefahrenzonen. Das Wetter kann umschlagen sofort. Wir haben keine sicheren Rückzugsräume, wenn man mal in großen Wänden ist oder sonst was. Das dauert halt, bis wir drin sind und es dauert wieder, bis wir draußen sind, wenn wir es bodengebunden machen müssen. Wir haben logistische Herausforderungen. Wir müssen bodengebunden das ganze Zeug da schleppen. Ja, also die tragen.
Bodengebunden heißt, also kein Hubschrauber dabei.
Genau, ja. Wir haben teilweise sehr lange Einsatzzeiten, die die Kräfte fordern. Und wir haben natürlich auch Einsätze bis zur konkreten Lebensgefahr. Das muss man auch sagen.
Also für die Bergretter selber?
Für die Bergretter selber. Und das ist natürlich dann eine ganz große Herausforderung für die Einsatzleitung, da diese Gefahren zu minimieren, Schutzmaßnahmen zu ergreifen und im Extremfall auch die Einsätze zu unterbrechen, wie zum Beispiel letzten September bei dem tragischen Unfall am Hochkalter.
Wie schaut es dann konkret aus? Ihr habt es geschafft, ihr dringt praktisch zum Verunfallten vor und der ist jetzt nicht mehr gängig. Was macht ihr mit dem? Jetzt bleiben wir bei dem Boden gebunden. Ich habe Fotos gesehen, wo es, Akja ist es nicht, das ist so eine Trage, die auf dem Radl drauf ist. Wie geht es vor sich dann? Was macht ihr vor Ort? Genau, habt den Menschen gefunden, der den Notruf abgesetzt hat?
Wenn es eine Notarztindikation ist, ist es natürlich sehr gut, wenn dann ein Notarzt vor Ort ist. Wir haben eine eigene Bergwacht-Notärzte, die ganze Bergwachtausbildung durchlaufen und auch den Notarztstatus haben, die zum Beispiel dann sofort analgetisch behandeln, also versuchen, die Schmerzen zu lindern, einen Zugang setzen. Und dann haben wir natürlich die Gerätschaften, um die betroffenen Personen ins Tal zu bringen. Das sind Bergesäcke, in denen wir liegend transportieren können. Und diese beschriebenen Tragen mit Radeln, was natürlich sehr aufwendig ist, dann die Leute mit diesen Tragen ins Tal zu bringen. Toni, magst du noch was kurz dazu sagen?
Also wie der Nick sagt, die Schwierigkeit liegt darin, aus wenigen Informationen, also einen halbgescharigen Einsatzort, vielleicht eine ganz gesicherte Diagnose, vielleicht einmal keine Rückrufmöglichkeit, wenn die Leute einfach mit dem Handynetz schon am letzten Hemmert hängen und gerade noch so einen Notruf rausbringen, dass wir dann mit wenigen Informationen für unser Beutel machen. Was brauchen wir? Wie schaut die Lage aus oder das Risiko für unsere Leute aus? Wie viel Leute schicken wir aus? Und auch logistisch fahren wir gleich das komplette Programm, weil wir eben nicht fliegen können, weil wir da 3 Stunden hintergehen müssen, bei uns im Höllental zum Beispiel. Also gerade dieses Vordenken, Mitdenken, das ist entscheidend. Und aber auch wieder schon bereit sein, wie bei dem Einsatz gestern. Wir werden mit dem Hubschrauber wo hingeflogen, aber es ist nicht sichergestellt, dass wir wieder abgeholt werden. Das heißt, habe ich in meinem Rucksack 2 Jacken dabei, 1 Flaschen zum Trinken dabei, auch im Sommer ein paar Handschuhe und eine Mütze immer dabei. Vielleicht sogar einen 2. Satz für einen möglichen Patienten. Also da sind wir wieder im Umkehrschluss bei unserer Ausbildung. Warum machen wir die umfangreiche Ausbildung? Weil es ganz schnell sie ganz anders darstellen kann, wie wir es bei der Alarmierung gemeint haben.
Sie hören Habi die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit 2 Einsatzleitern von der Bergwacht. Zum einen der Nick Burger aus Bad Reichenhall und zum anderen der Toni Vogt aus Greinau. Nick, du hast gerade schon ein bisschen was über den Einsatz, wie das verläuft, jetzt gerade im Generellen. Was sind, Toni, Nick, was sind eure Erfahrungen in euren Einsätzen? Ihr habt viel zu erzählen, schöne Geschichten, traurige Geschichten. Man könnte ein ganzes Buch schreiben, kritisch auch sein, aber zur Kritik an Berg gehen vielleicht kommen wir nachher noch. Jetzt zunächst einmal, was ist dir besonders in Erinnerung, Nick?
Ja, besonders in Erinnerung ist natürlich die Begegnung mit dem Tod und die Begegnung mit der Gefahr, mit der Lebensgefahr. Also, es war mal so, dass ich war beim Klettern und bin an einem schönen Sonntag zurückkommen und dann ging das Meldebild, Person 50, 100 Meter abgestürzt am Staufen. Bin dann gleich zur Wache gefahren. Der Einsatzleiter hat dann gesagt, fahr schnell zum Hubschrauberlandeplatz, lass dich rauffliegen. Mit dem Notarzt, schau noch, ob was zu machen ist. Wir sind dann raufgeflogen und dort konnte man leider nur den Tod feststellen. Ich habe dann den Arzt und den Begleiter, der das irgendwie geschafft hat, auch zu den Verletzten abzusteigen, ans Tau vom Hubschrauber gehängt. Die sind dann weggeflogen und man muss ja wissen, dass die Totenbergung dann die Bayerische Landespolizei durchführt. Also Rettungshubschrauber darf die Toten nicht abfliegen. Mhm. Und ich habe dann gewartet auf dem Polizeihubschrauber und dann hat sich das Wetter verschlechtert und immer mehr verschlechtert. Ich saß dann stundenlang hinten neben dem Toten und es hat zum Regnen angefangen, Gewitter, Unwetter, der Polizeihubschrauber hat natürlich abgedreht und das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung. Ich muss aber dazu sagen, erstaunlicherweise war das sehr, sehr friedvoll. Und es ging dann so weiter, dass das Wetter einfach immer schlechter geworden ist und ich habe dann, damit mir der Steinschlag nicht erwischt, auch entschlossen, mich aufzusteigen und auf der anderen Seite vom Berg abzusteigen. War dann völlig durchnässt und bin auf der anderen Seite vom Berg dann in so eine Almhütte eingekehrt und habe gewartet, dass sie mich abholen. Stunden später, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, und da war eine Gaudi in der Almhütte. Und das war so surreal, ich habe das einfach nicht mehr gepackt und habe mich dann draußen hingesetzt in den Ring und gewartet, bis ich abgeholt werde. Also so eine Ereignisse vergisst man nicht. Oder ganz kurzes anderes Beispiel, wir hatten einen Skiunfall, einen schweren in einer Rinne bei uns im Lattengebirge. Minus 20 Grad Außentemperatur, da bin ich mit dem Hubschrauber hingeflogen, am Tau hängend, minus 20 Grad und dann kommt der Windschild dazu, das war natürlich auch nicht besonders warm. Und da sind wir in einen Whiteout reinkommen, da kann vielleicht der Toni was sagen, das ist auch gefährlich beim Hubschrauberfliegen, wenn so ein ganz lockerer Schnee ist und dann der Hubschrauberpilot keine Sicht mehr hat, weil der Schnee so aufgewirbelt wird. Und das war dann ganz spannend, dann im Notverfahren wieder aus der Rinne rauszufliegen. Vielleicht weit, möchtest du gleich noch was zu was sagen.
Whiteout war gerade der Begriff, ja.
Genau, also Whiteout ist im Prinzip, wir haben ja vorher schon über den Downwash geredet. Der Downwash kann einfach den Schnee aufwirbeln und man muss sich vorstellen, beim Hubschrauberfliegen das Wichtigste ist, dass man noch irgendeine Sicht hat und irgendeinen Punkt fixieren kann zum Schweben oder zum Fliegen. Wenn man zum Beispiel die Augen zumacht beim Fliegen, dann hat man überhaupt keinen Eindruck mehr, ob man sich seitlich versetzt oder wo man sich hinkippt, weil der Mensch eigentlich von seinen Sinnen nicht fürs Fliegen gemacht ist.
Sagt Toni Vogt, der selber Fluglehrer ist und Hubschrauberpilot, also muss man wissen dazu.
Ja. Also es gibt da in der Ausbildung, wenn wir mit unseren Schülern Ausbildung machen, wirklich so Übungen, dass die Augen zu machen und wir als Fluglehrer bringen sie in eine, wie soll man sagen, abnormale Lage und das simuliert dann den Einflug in der Wolke und dann dürfen sie die Augen wieder aufmachen und müssen die Maschine wieder gerade bringen. Und wenn man die fragt, hängst du jetzt links, rechts, nach vorne oder nach hinten, dann können es die meisten nicht richtig beantworten, weil unsere Sinne da dafür gar nicht gemacht sind. Und das ist bei der Gebirgsfliegerei dann ein ganz zentraler Punkt.
Ich habe euch vorhin bezeichnet, ihr habt ja viele Funktionen als Einsatzleiter, aber ihr seid eben selber auch Einsatzkräfte nach wie vor. Und der Nick Burger hat schon erzählt, jetzt ein trauriges Beispiel oder ein ganz nachhaltiges Ereignis, Erlebnis, was du gerade geschildert hast. Was tät dir einfallen,
also, Toni? Da mag ich kurz einsteigen, auch wie der Nick sagt, die Einsätze, wo man natürlich irgendeine Totenbergung begleitet mit der Polizei, die haben immer, oder die bleiben einfach hängen. Gleichzeitig muss man aber sagen, man wird oft gefragt, ja, ist das nicht schlimm? Und dann sage ich, ja, natürlich ist das schlimm und man wird sich da nie dran gewohnen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, jetzt wieder aus Bergwachtler-Sicht, wir können da einen von den letzten Diensten an den Menschen leisten, indem wir wirklich den Leichnam vernünftig ins Tal bringen, dass die Angehörigen den bestatten können. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, dann haben wir schon wieder eine ganz eine sinnvolle Aufgabe gehabt in dem ganzen Prozedere. Was mir als Einsatz immer noch ein bisschen hängen geblieben ist, da war ich auch zuerst als Einsatzleiter mit dabei, war auf Nacht um eine halbe Elf eine Alarmierung von einer Person, die sich verstiegen hat. Und eigentlich, weil wir vorher beim Thema Lokalisation waren, der hat nicht einmal sagen können, in welchem Talort er losgegangen ist. Das heißt, nach der Alarmierung durch die Leitstelle habe ich den zurückgerufen und habe dann eigentlich fast eine Dreiviertelstunde mit ihm telefoniert, beginnend am Autobahnende A95 und habe mir erklären lassen, wo er denn hingefahren ist, was er gemacht hat, wo er dann weitergegangen ist, bis wir überhaupt ungefähr gewusst haben, wo derjenige ist. Also es war hochspannend, dass wirklich nicht einmal der Talort dem bekannt war. Und so haben wir dann nach einer Dreiviertelstunde den ungefähr lokalisieren können, haben wir dann aber auch in der Nacht wegen starken Winden nicht mehr hin können und erst in der Früh dann ausfliegen können. Aber das sind so die Unterschiede bei uns, also auch mit GPS und so weiter. Wenn die Leute keine vernünftige Netzabdeckung haben in die Berg, dann ist es nicht gesagt, dass wir sofort den Punkt genau wissen. Und danach kann ich immer wieder so einen Rückbau machen auf die Ausbildung. Die Ortskenntnis, die Kenntnis vom Dienstgebiet ist wichtig, dass sie eben die Leute, dass die uns am Telefon verzeihen können, wo sind sie gegangen, an welchem Baum sind sie abgebogen, und wir dann versuchen, uns da Beutel zu machen. Wo sind die jetzt genau? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir wieder raus? Und wie gefährlich oder wie ist das Risiko da halt dabei? Und was man zum Thema Risiko auch noch sagen kann, also der Nick hat es auch angesprochen, natürlich gehen wir ein gewisses Risiko ein. Wir versuchen es halt immer so weit zu minimieren, wie es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann brechen wir das Ganze ab. Also es ist nicht so, wie man es teilweise in die sozialen Medien, in die Kommentare liest, dass wir uns immer blindlings in Lebensgefahr begeben. Also wir schauen wirklich ganz genau hin, bis wohin geht's und wann lassen wir es bleiben.
Das natürlich habe ich auch gelesen in der Beschäftigung mit Bergwacht Bayern. Eine knifflige Frage, weil oberstes Gebot für euch selber ist ja auch, die Einsatzkräfte nicht selber in Lebensgefahr zu bringen. Und trotzdem der Dienst am nächsten, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, aber man muss auch schauen, wo man selber bleibt. Also
genau, wir wägen es halt einfach ab, dass wir sagen, welchen Rettungserfolg erwarten wir, bis wo weit können wir gehen. Ich meine, uns ist es bewusst, man geht ein gewisses Risiko ein, wie im ganzen Leben gibt es immer ein Risiko, das minimiert man, soweit es geht, aber man muss trotzdem sagen, es kann jederzeit was passieren. Gleichzeitig sage ich immer, das kann im ganzen Leben irgendwo passieren. Ich kann in der Früh in der Dusche ausrutschen und kann mir das Knack brechen. Auch das passiert täglich irgendwo.
Wir haben es im Vorgespräch gehabt, dass ja, wenn man vergleicht, wie viele Bergunfälle passieren und wie viele Leute im Treppenhaus verunglücken. Das war jetzt nur mein Gedanke, ich wollte drauf kommen, welcher Art sind denn die Verletzungen oder zu welchen Einsätzen ihr gerufen werdet?
Also zunächst muss man schon sagen, dass die meisten Einsätze Wanderunfälle sind und dabei das Spektrum auf internistischen Notfällen liegt.
Was heißt internistische Notfälle?
Herz-Kreislauf.
Ach so, jetzt nicht einmal verknackst oder ein Knieproblem oder so?
Nein, also die meisten Unfälle sind Wanderunfälle und dabei internistischer Natur. Das muss man ganz sagen. Der Kletterer, der in einer extrem steilen Wand abstürzt oder auch die Lawinenverschüttung, die sind statistisch bei uns vergleichsweise selten.
Interessanterweise in der öffentlichen Wahrnehmung, aber so sind wir halt, schaut man aufs Spektakuläre. Dabei ist das ein seltener Fall, wenn aber, was weiß ich, ja, jemand sich im Treppenhaus verletzt, das interessiert eigentlich niemand.
Also man muss ja sagen, es hat immer die Diskussion über Extremsportarten gegeben, also extremes Klettern, Eisklettern, Canyoning und so weiter und so fort. Man muss aber sagen, umso schwieriger die Disziplin wird, umso konzentrierter sind die Leute. Und wer halt in so eine schwierige Route einsteigt, der weiß ja im Regelfall, was er tut. Und das sagt dann die Statistik auch, wenn dann Unfälle passieren, selbst bei wirklich Leuten, die wo sehr gut unterwegs sind, passiert es tendenziell sogar eher beim Abstieg, wenn so die Hauptschwierigkeiten schon vorbei sind, man mit Gedanken schon wieder im Doi unten ist und dann halt einfach ein bisschen weniger aufpasst und stolpert. Und dann wird eigentlich auch aus einem, der gerade extrem schwere Routen gemacht hat, ein ähnlicher Einsatz wie bei dem normalen Wanderer, wo man einfach am Ratschen ist, in der Gegend rumschaut und kurz nicht aufpasst, Unaufmerksamkeit ist und stolpert.
Also die mediale Aufmerksamkeit bei Bergunfällen ist halt einfach groß. Das ist unstreitig. Und das, weil der Toni hat es ja schon angesprochen, wird das Wagnis des Bergsteigens auch etwas verzerrt in unserer Wahrnehmung. Also Bergsteigen ist eigentlich und das Wandern ist eigentlich im Vergleich eine sehr sichere Angelegenheit. Du hast es ja angesprochen, Bundesamt für Statistik, wir haben darüber gesprochen, 3 tödliche Treppenunfälle am Tag. Aber das wird medial bei Weitem nicht so aufgearbeitet, wie wenn jemand am Jubiläumsgrat oder am Watzmanngrat in die Tiefe stürzt.
Dann habe ich die Ehre, dem Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit den zwei Bergwachtlern Nick Burger aus Bad Reichenhall und Toni Vogt aus Greinau am Fuße der Zugspitze. Der Toni Vogt hat mir gerade gezeigt auf seinem Handy, nur mal wie so eine Einsatz oder so eine Meldung ausschaut, dass er zum Einsatz aktiviert wird. Das ist eine wirklich kurz und knapp.
Genau, also wenn man es anschaut, wir haben eigentlich bloß einen kurzen Text, wo soll es ungefähr sein.
Blick aufs Handy und dann steht da.
Steht vielleicht verstiegen von Höllentalferner Richtung Klettersteig Zugspitze, Rückrufnummer und damit ist das Thema erledigt. Und im Endeffekt, die Leitstelle fragt das natürlich ab. Die versuchen auch schon medizinische Geschichte abzuklären, so wie sie es im Landrettungsdienst auch machen. Und dann kommt bei uns eben die große Komponente dazu, wo sind die Leute und wie geht es dann weiter. Mhm.
Weil ich es vorhin angesprochen habe, Nick, die Vernunft und Unvernunft am Berg, also so ein Notruf ist ja unter Umständen schnell und leichtfertig abgesetzt. Damit habt ihr hin und wieder schon zu kämpfen. Da wird dann die ganze Bergwachtmaschinerie und der ganze Apparat in Bewegung gesetzt wegen, unvernünftiger Planung oder Vorbereitung des Wanderers. Das gibt's.
Ja, freilich gibt es das. Mal früher war es halt so, da hat man erst irgendjemand ins Tal schicken müssen, der dann alarmiert hat. Und dann sind die Leute also ganz früher mit dem Fahrrad irgendwie zur Wache gefahren. Und dann hat man sich auf den Weg gemacht. Und heutzutage drückt man halt einfach einen Notruf. Jeder hat ein Handy dabei, den 112. Und damit haben wir natürlich auch hier und da mal skurrilere Alarmierungen, das muss man schon sagen. Und manchmal hat man schon den Eindruck,
milde gesagt vielleicht.
Manchmal hat man schon den Eindruck, dass die Bergrettung auch eine Kraftreserve der alpinen Selbstverwirklichung ist. Dass die Leute einfach wissen, da gibt es eine Bergrettung, die funktioniert. Die kommen Tag und Nacht bei jedem Wetter ins jede Gelände. Und jetzt schauen wir mal, was geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann drückt man 112. Aber ich persönlich, Toni, du kannst ja auch noch was dazu sagen, ich persönlich übe da schon relativ viel Nachsicht. Wir haben ja darüber gesprochen, mich hat es auch schon ins Seil gehaut. Wir haben es aus der Lawine ausgegraben. Allerdings war das eine Kameradenrettung, sonst war ich nicht mehr da gewesen.
Also Moment, und, da kurz einhaken, du bist tatsächlich von der Lawine mal verschüttet
worden. Ja, das wünscht man keinem. Das ist fürchterlich, man ist völlig einzementiert. Man weiß nicht, wo oben und unten ist. Und man hofft halt, dass die Kameraden einen finden und ausgraben, weil sonst weiß man, dass es war. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn es jetzt darum geht, wie man mit Vernunft oder Unvernunft umgeht, also ich persönlich übe Nachsicht, ich habe schon gesagt, wir verstehen uns auch als Retter und nicht als Richter, also wir erheben öffentlich nicht den Zeigefinger, den moralischen. Dass wir natürlich beim Debriefing, bei der Einsatznachbesprechung einmal schimpfen und uns ein bisschen am Frust loslassen oder sowas, das gehört auch dazu. Aber es ist natürlich auch so, dass die geltende deutsche Rechtslage schon ist, wenn man verletzt oder erkrankt ist, dass die Krankenkassen dann die Kosten übernehmen. Viele Leute haben auch Zusatzversicherungen. Wenn man im Alpenverein ist, dann hat man umfangreiche Bergeversicherungen oder sowas. Ich gehe schon davon aus, dass das viele wissen. Und deshalb ist das finanzielle Risiko, wenn man Notruf drückt, natürlich sehr minimiert. Das ist die Rechtslage. Ob man die mal ändern will oder nicht, das ist eine politische Frage. Da gibt es das Für und Wider. Aber grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man entsprechende Versicherungen hat oder erkrankt oder verletzt ist, kaum ein Risiko eingeht, dass man auf den Kosten sitzen bleibt.
Also wir haben ja vorher auch schon kurz gesprochen, dass wir im BRK mit dabei sind. Und für uns gelten auch die Grundsätze vom Roten Kreuz. Und die sind schon mal erst einmal, wir helfen erst und fragen nicht nach, warum. So wie es im Straßenverkehr auch ist. Keiner fragt nach, warum der Motorradfahrer um einen Baum gewickelt ist oder warum das Auto von der Straße abgekommen ist oder. Sondern als allererstes geht es uns einmal darum, die Leute sicher runterzubringen. Und da fragen wir nicht nach, warum. Wenn das dann passiert ist, dann kann man drunten mit denen natürlich mal reden und dann sagen wir auch mal, hey, warum ist denn das überhaupt passiert? Wie ist das passiert? Und dann stellt man auch oft fest, dass das in die wenigsten Fälle absichtlich war. Vielleicht fahrlässig, ja, das kann sein. Vielleicht auch, weil sie viele Sachen unterschätzt haben, sich nicht gescheit vorbereitet haben, mal nicht einen Kurs gemacht haben, aber es ist ja in die wenigsten Fälle böswillig. Und das ist was, was eigentlich schade ist in den sozialen Medien, dass da immer davon ausgegangen wird, dass die Leute das nur provozieren. Und wie es der Nixi gesagt hat, ich meine, auch die Bergwachtler gehen in die Berg und auch wir sind nur Menschen, uns kann genauso was passieren. Und dann denke ich mir immer, wenn ich zurückgehe an die Motivation, warum machen wir das Bergwacht? Es geht darum, die anderen sicher runterzubringen, wenn einer was passiert. Man selber war auch froh um die Hilfe. Ich frage nicht nach, warum. Und am Ende vom Tag haben wir hoffentlich einen guten Einsatz gemacht, sind selber sicher wieder im Tal herunter und sind stolz darauf, auf das, was wir geleistet haben. Und das ist eigentlich so unsere Motivation, warum wir Bergwacht machen.
Mhm. Genau, Toni. Also es ist wirklich so, wer definiert die höchst individuelle Fragestellung, was für wen wann riskant ist. Ja, wenn ich ambitionierter Alpinist bin, dann muss ich mich einfach mal raushauen. Ja, dann muss ich mal im Winter beim kreislichen Wetter mal schauen, ob ich das schaffe, ob mein Partner auch in der Lage ist, das zu schaffen. Das ist ein schwieriges Thema. Und wenn es um die Kosten geht, so viel Geld werden die Versicherungen sicher nicht sparen, wenn man das den Leuten auferlegt, die Krankenversicherungen. Weil wenn man die Unfallstatistik anschaut, die Unfallhäufigkeit, dann sind wir zunächst einmal beim Fußball und beim Skifahren, beim Handball, Volleyball, bei den Hallensportarten und der Bergsport kommt ganz relativ weit zum Schluss.
Was ich im Vorgespräch bei euch gelernt habe, du hast das vorhin, Nick, ein bisschen angesprochen, als ob man es so voraussetzen müsste. Vielleicht bin ich bisher zu blauäugig durchs Leben gegangen, aber ich habe es nicht gewusst. Von wegen Unfall am Berg, wann die Krankenkasse zahlt und wann nicht. In eurem Jargon heißt es, ihr nennt es zum einen die verletzten Personen und zum anderen die hilflosen oder sogenannten blockierten Personen. Also wenn ich, was ist nochmal eine blockierte Person?
Also eine blockierte Person ist eine Person, die aus eigener Kraft nicht mehr weiter kann, nicht mehr vor und zurück kann, die weder verletzt noch unverletzt ist. Und die Krankenkassen zahlen nur, wenn jemand verletzt ist oder erkrankt ist.
Wenn ich
hilflos bin, dann muss ich selber zahlen. Das kann sauteuer werden, auf gut bayerisch gesagt. wenn Hubschrauber im Einsatz sind, wir haben einmal eine Rechnung gehabt von über 28.000 Euro, Hubschrauberbergung, eine sehr komplizierte. Aber wie schon angedeutet, die meisten, zum Beispiel alle, die im Alpenverein sind oder sowas, haben zusätzliche Bergeversicherungen und übernehmen es die Bergeversicherungen. Mhm. Aber wenn ich das nicht habe, dann kann eine Rettung natürlich sehr teuer werden. Mhm. Vor allem dann, wenn Hubschrauber im Einsatz bin. Daniel, du weißt, was die kosten.
Und wenn man es gerade angeredet hat, auch Alpenverein. Man darf diese Alpenvereinsversicherung auch nicht verteufeln einfach, weil einer, der wo vernünftig seine Bergtouren macht und halt an einem Tag einfach mal sie vertut, der ist froh um die Versicherung. Also wie gesagt, ein paar, die wo diese Versicherung vielleicht ausnutzen auf den ersten Blick oder sie nur auf die verlassen, darf man nicht den Sinn und Zweck dahinter vergessen, dass der auch für die guten Alpinisten einfach die absichert, wenn sie einmal an einem Tag einfach einen Fehler machen. Und die machen wir alle, weil wir sind alle bloß Menschen.
Nichtsdestoweniger, das möchte ich nochmal betonen, bleibt natürlich schon der Appell an die Vernunft, Nick, weil du gerade gesagt hast, wenn man sich verstiegen hat und hilflos ist, Toni, wie du gesagt hast, jedem kann was passieren, aber solche Dinge hat man, sage jetzt trotzdem mal ein bisschen provokant, hat man in der Hand und eben, wenn ich eine vernünftige Routenplanung habe, wenn ich eine Karte habe, wenn ich mich vorbereite, dann versteigt man sich doch eher selten. Das darf man doch so kritisch sagen.
Also wirklich damit auseinandersetzen. Gescheite Karten, nicht bloß eine App irgendwo hinterherlaufen, wirklich vielleicht einmal Papierkarten nehmen. Ein gescheites Wetter anschauen, nicht bloß die App, wo man den Ort eingibt, sondern vielleicht einmal den Text lesen von einem Bergwetterbericht, der mir eine Großwetterlage schildert. Vernünftige Ausrüstung, also gute Schuhe, Ersatzgewand, auch im Sommer, wie gesagt, Mützen, Handschuhe, was zum Trinken, ein Licht, ein Erste-Hilfe-Set, ein kleiner Biwaksack. Also man kann sich auch selber für den Fall, dass ich mal was verkehrt mache, einfach selber besser wappnen. Und das, glaube ich, ist so die Grundbotschaft, dass man die Leute sagt, bereitet euch gut darauf vor, dann kann zwar immer noch was passieren, aber ihr seid einfach schon mal dafür hergerichtet.
Also einen Rucksack mitnehmen bei kleineren Touren und vielleicht, was immer ganz hilfreich ist, wenn man wirklich eine Drillerpfeife dabei hat, sich aufmerksam machen. Das ist sehr kraftsparend, ein Handy mit ausreichendem Akku, weil wir sagen natürlich, alarmiert uns rechtzeitig, nicht erst in der Nacht um 10 oder um 11 oder sowas, wenn wirklich was ist. Und der Toni hat schon gesagt, immer Wechselwäsche, Handschuhe, Mütze oder sowas. Das sieht man schon oft, dass viele Leute halt ohne ausreichende Ausrüstung unterwegs sind und halt einfach keine gescheite Tourenplanung haben. Und was man vielleicht noch sagen muss, wenn man wirklich in einem Funkloch ist, als kleiner Tipp, und keinen Kontakt hat mit seinem Handy, einfach ausschalten und wieder einschalten und dann nur die Notruftaste wählen, dann lockt sich das Handy in das nächst verfügbare Netz ein und dann hat man vielleicht doch einen Kontakt zur Leitstelle und kann entsprechend die Rettungskette in Gang setzen.
Die Rettungskette in Gang setzen, dafür stehen dann ein der Toni Vogt und der Nick Burger beispielsweise. Sie haben heute die Bergwacht Bayern uns ein bisschen näher gebracht, ihre Arbeit vorgestellt. Und ja, wenn man vernünftig ins Gebirge geht und vernünftig wandern geht, dann braucht man normalerweise die Bergwacht nicht. Aber wenn Not am Mann ist, dann ruft man euch und dann seid ihr zur Stelle ehrenamtlich. Ich sage ein großes Vergelt's Gott nochmal. Nick Burger aus Bad Reichenhall und Toni Vogt aus Greinau.
Ja, herzlichen Dank, dass wir da sein haben dürfen. Und wie gesagt, auch nach draußen. Jeder, der sich für die Bergwacht engagieren will, wir sind immer auf der Suche nach Nachwuchs und freuen uns über jeden, der mithelfen mag.
Da gibt es nichts hinzuzufügen. Servus beieinander. Danke für die Einladung.
Dankeschön, Nick und Toni. Für Gott.